So, ja, mein Name ist Detlef Schmiegel, schon gehört, schon mehrfach. Heute sind nicht so viele da wie beim letzten Mal, wo ich hier bei euch auf Besuch war. Und ich habe mich richtig wohl gefühlt und fühle mich heute auch wieder so wohl. Es ist echt stark, mit euch hier im Lobpreis zu sein. Und ich habe eine Botschaft für euch heute, die ist herausfordernd. Okay. Ist das gut?
Yes.
Liebt ihr herausfordernde Botschaften? Oder liebt ihr Botschaften, die euch so ein bisschen Honig um den Mund schmieren, die euch schön streicheln? Ist das was für euch?
Nein.
Die euch noch bestätigen, ja, ist gut, dass du falsch unterwegs bist, ist ganz... Ah, nee, so ja, ganz... ihr mögt Botschaften, die klar zu euch sprechen, ja? Wow. Na dann, seid ihr selber schuld. Meine erste Predigt, die... Ist nicht jetzt meine erste Predigt, die ich heute halte, keine Angst. Meine erste Predigt habe ich gehalten auf der Jüngerschaftsschule und die Esther war meine Teamleiterin und die hat gesagt, willst du mal predigen? Wir waren unterwegs im Norddeutschland in der kleinen Gemeinde vom Andreas, kennst du den Andreas, ne? Ruthard, ne? Und ja, ich habe dann gedacht, okay, in dieser Gemeinde, da werde ich jetzt predigen. Ich war vorher schon mal in einem Einsatz dort und habe gemerkt, wow, da gibt es ganz viel Unversöhnung. Und da habe ich mir ein paar Bibelstellen rausgesucht und dann habe ich angefangen zu predigen. Ich war so knallhart. Und während der Predigt hat der Verschluss von dem Notenständer nachgegeben und meine Bibel ist runtergegangen, immer weiter. Und dann habe ich sie wieder hochgemacht. Das ist mehrfach passiert. Ich habe mich überhaupt nicht beirren lassen, habe am Ende dann endlich meinen Aufruf gemacht und habe gesagt, so Leute, und heute gibt es einen Aufruf und ich höre nicht auf, bevor sich nicht jemand gemeldet hat. Ne? Das war richtig hart. Meine Frau ist immer tiefer in den Stuhl gerutscht. Wird heute hoffentlich nicht passieren. Aber wenn ihr könnt sie ja beobachten, wenn sie in den Stuhl rutscht, dann wisst ihr Bescheid. Nein, wo ist... Geht jetzt die Zeit schon?
Ja.
Oh, okay, alles klar. Ich habe mich erst mit 26 Jahren für Jesus entschieden. Erst, sage ich, weil ich habe einen Haufen Blödsinn mitmachen müssen, weil ich Jesus nicht kannte und gedacht habe, ich muss mein Leben mit anderen Dingen füllen oder bin getrieben worden. Wir haben heute gesungen, ich bin frei. Du hast das gesungen, du bist frei. Das ist genial. Wenn du sagen kannst, ich bin frei, wenn du das für dich sagen kannst, ich bin frei, frei von Menschenfurcht, frei von Angst zu versagen, frei von irgendwelchen Süchten, ist es so genial. Oder?
Ja.
Und das glaube ich euch auch, dass ihr das so ernst meint. Und doch ist es eine Herausforderung, wenn wir Matthäus 22, Vers 37 lesen, als es darum geht, was ist denn das größte Gebot? Und alle, die es wissen, dürfen jetzt grinsen, dann kann ich es im Gesicht ablesen ein bisschen. Ach, ihr seht es schon. Ah, okay. Ach, so klein ist das. Gut. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen. Mit ganzem Herzen. Mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Da steht eben nicht nur halb, da steht ganz. Und ganz, bitteschön, kann man nur übersetzen mit ganz. Oder? Also Gott muss man ganz lieben. Entweder ganz oder gar nicht. Gott mag keine halben Dinge. Wer von euch mag denn halbe Dinge? Ups, das klappert. Niemand, ja? Und dann heißt es in einem Vers weiter, heißt es dasselbe, das nächste ist ihm gleich, dann eben Vers 39, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn du also dich selbst liebst, liebst du dich nur halb? Nein, oder? Man liebt sich auch ganz, ne? Entweder ganz oder gar nicht. So halb annehmen ist nicht. Auch hier wieder ganz. Im Sprüche 3, Vers 5, da heißt es, du sollst dem Herrn vertrauen mit ganzem Herzen. Wieder ganz. Wenn ich das heute, ich wollte es nicht immer nur wiederholen, ich habe auch schon Dinge gehabt, und wo ich hingelegt habe und dann habe ich sie mit einer Axt zerschlagen, in der Mitte durch. Ich weiß noch, in einer Jugendstunde habe ich das mal gemacht, habe ein Handy auf so einen Pfahl gelegt und dann haben sie alle gezittert. weiß nicht, wenn das heute ein Smartphone ist, wer dann auch Schreck kriegen würde. Es geht ums Ganze. Ganz oder gar nicht. Im 1. Chroniker 29, Vers 19, da bittet der Salomo, der David für seinen Sohn Salomo. Er bittet, Vater, gib ihm ein ungeteiltes Herz. Nicht ein Dreiviertel, nicht 6/7 oder 8/9 oder 9/10. Nein, ein ganzes, ein ungeteiltes Herz. Merkt ihr, auf was ich hinaus will? Gott will uns ganz. Er will unsere ganze Hingabe. Im Johannes-Evangelium 17. Kapitel, Vers 18. Da heißt es, wie du mich gesandt hast, habe ich sie auch gesandt in die Welt. Nur halb? Ist Jesus 3/4 oder 5/7 gesandt worden oder ist er ganz gesandt worden? Er ist ganz gesandt worden. Und er hat seine Sendung ganz ernst genommen. Er hat seine Beziehung zum Vater ganz ernst genommen. Und er hat seinen Auftrag immer 1:1 ganz ernst genommen. Nie halblebig, immer ganz. Schon stark, oder? Und wie schlimm wäre das, wenn du nur einen halben Auftrag hättest, oder? Und du müsstest den Rest irgendwie zusammenklauben, müsstest den Rest irgendwie überlegen, ja, wie mache ich das Restliche noch? Nein, Jesus hat dich ganz gesandt, hat einen ganzen Auftrag für dich. Das ist doch genial, oder? Nichts Halblebiges. Als ich zum Glauben gekommen bin, mit 26, da bin ich in eine Gemeinde hineingekommen, die gerade kurz davor war, eine neue Leitung zu bekommen. Die haben ein neues Leitungsteam bekommen. 5 sehr evangelistische Leute sind gekommen in die Gemeinde, war eine kleine Gemeinde mit so 50 Leuten. Kennst du die mobilen Christen? Ja? Die sind gekommen und die haben direkt gesagt, wir müssen auf die Straße gehen. Wir müssen auf die Straße gehen. Wir machen Straßeneinsätze. Wisst ihr, ich war mit 15 bis 19 war ich in der Tanzschule in dieser Stadt und ich habe sehr viel getanzt, bin teilweise 3 bis 5 Mal in der Woche zum Tanzen gegangen. Es war ein Mangel an Herren, da hat man Aushilfe gemacht, das war so genial, konnte man sich richtig ausleben und auch viel lernen. Und mich kannten viele in dieser Stadt. Und als es dann hieß, kommst du auch mit? Ja, ich hatte schon verstanden, dass Jesus mich ganz erlöst hat. Ich hatte auch schon verstanden, dass er mich ganz will. Aber dann auf die Straße gehen. Ja, mal sehen, nächsten Samstag, Vormittag, ganz schlecht, da muss ich zu Hause mithelfen. Ist gut, wenn man fleißig zu Hause hilft, da hat man immer Ausreden, gell? Nein, das war schon richtig, dass ich nicht so viel Interesse hatte, ne? Da mitzugehen. Ich wollte nicht erkannt werden. Ich wollte nicht vorne stehen da und irgendwie sagen müssen, dass Jesus mein Leben gekommen ist. Nach dem 2., 3. Mal einladen, habe ich es endlich gemacht und bin mitgegangen. Dann habe ich mich so an den Rand, an die Seite hingestellt und dann haben die Mädchen aus der Jugendgruppe sind angekündigt worden, die hatten so einen kleinen Lautsprecher dabei, ein Mikrofon, und haben gesagt, jetzt kriegen sie noch einen Tanz gezeigt. Und wisst ihr, in den 90er Jahren, wie da auf der Straße von Christen getanzt worden ist? Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Ja. Hui. Jetzt verstehe ich, das nennt man Bewegungstanz. Ne? Beim Tanzen bewegt man sich ja eh. Aber das war für mich ein Problem. Das Tanz. Wenn jetzt mich einer hier erkennt, ich gehöre zu denen. Das ist schwierig. Und ich habe mich gar nicht wohl gefühlt. Überhaupt nicht wohl. Und dann haben sie gesagt, Detlef, erzähl doch, komm doch nur mal nach vorne und erzähl mal, wie Jesus in dein Leben gekommen ist. Ich hätte ihnen alles erzählen können, aber das, dass Jesus in mein Leben gekommen ist, und was ist, wenn jetzt einer von meinen Kumpels, mit dem ich, wer weiß schon, wie oft auf der Tanzfläche war oder mit dem ich gearbeitet habe, ich habe als Maurer gearbeitet, ich habe Elektriker, Zimmerleute, alle möglichen anderen Berufe. Auf der Baustelle lernst du so viele Leute kennen, ich bin Beziehungsmensch, ich komme schnell in Kontakt. Oh nein, mein Kumpel, der Bäckermeister, wenn der kommt, nun. Dann stand ich da und habe so ganz kläglich bekannt, dass Jesus mein Erlöser ist. Wisst ihr warum? Weil ich Menschenfurcht hatte. Immer noch. Es war immer noch wichtig, was andere von mir denken. Kennt ihr das? Menschenfurcht? Jesus und Gott, der Vater im Himmel, wollen, dass wir uns ganz für ihn entscheiden. Eine radikale Entscheidung für ihn bedeutet auch, dass er unser Wesen radikal verändert. Radikal. Wir werden nicht mehr uns nach dem richten, was Menschen über uns denken, sondern wir werden uns nach dem richten, was Gott über uns denkt. Von dem Augenblick, wo ich angefangen habe zu entscheiden, dann, dass ich regelmäßig mit auf die Straße gegangen bin, hat sich mein Leben verändert, auch was das angeht. Ich habe keine Angst mehr entwickelt, wenn ich auf der Straße stand. Ich habe dann in der Pantomimengruppe mitgemacht und ich habe den Jesus gespielt und habe alle möglichen Rollen gespielt. Die Esther weiß das dann auch, die hat mich dann kennengelernt auf der Jüngerschaftsschule. Wollten sie mir was beibringen, habe ich gesagt, bei uns, das haben wir schon alles gemacht. Es hat Spaß gemacht, für Jesus unterwegs zu sein. Aber wisst ihr was? Die Angst war immer noch da. Nur irgendwo in der Ecke versteckt. Ich hatte etwas gelernt, was viele Kinder und Jugendliche kennen. Ich habe eine Taktik gelernt. Ich habe eine fromme Seite entwickelt. Eine schöne, glatte, fromme Seite. Und ich habe eine andere Seite noch gehabt. Eine Seite, wie er mit der Welt klarkommt. Kennt ihr das? Ja, wenn ich mit Frommen zusammen bin, dann kann ich super fromm durchstarten. Ich kann sogar beim Evangelisationseinsatz richtig fromm gut dabei sein. Aber was ist, wenn ich dann in anderen Kreisen bin? Bei meinen privaten Freunden? Was ist dann? Wird meine Frömmigkeit noch erkannt oder bin ich wie sie? Bin ich ganz normal wie alle anderen auch? Falle ich überhaupt nicht mehr auf? Ich bin dann auf die Jüngerschaftsschule gegangen und auf der Jüngerschaftsschule habe ich viel durchgearbeitet in meinem Leben. Vaterherz Gottes und so weiter. Ich bin vom ersten oder vom dritten Tag an in die Seelsorge gegangen, weil ich wusste, ich muss dahin. Das ist eine Story für sich, aber ich weiß nicht, steht die Zeit da unten? 19.17 Uhr, ist das die Uhrzeit oder zählt das runter? Ja, ich weiß nicht, es hieß, es zählt runter, ich sehe gerade, sehe nichts. Dann ist was passiert, auf vielen Seminaren, gute Predigten, kam Heilung in mein Leben und die hatte ich nötig. Kurz bevor ich auf die Jüngerschaftsschule bin, hat nämlich meine Verlobte Schluss gemacht mit mir, 2 Monate vor der Hochzeit, per Telefon. Das ist eine super Sache, gell? Da sagst du, yippie, ich bin gläubig, ich habe jetzt eine gläubige Frau kennengelernt und jetzt wollen wir heiraten, wir haben uns verlobt, super, alles ganz toll, 2 Monate vorher. Du, ich kann nicht. Boah. Habe ich mein Leben neu justiert, so wie die Esther schon gesagt hat, Prioritäten. Und ich wusste, ich soll auf die Jüngerschaftsschule gehen, bin da hingegangen. Und dann kam ein prophetisches Reden, hier ist jemand, der braucht Heilung. Geh in die Seelsorge. Wups. Dienstag war ich beim Schulungsleiter und gesagt, hier, das bin ich. Und so hat Gott viel an meinem Herzen gearbeitet und gewirkt. Und es war toll, war wunderbar. Und dann gab es ein freies Wochenende, wo man nach Hause fahren konnte. Weil wir waren da unterwegs auch in anderen Gemeinden, haben evangelisiert auf der Straße und so. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Dann habe ich einen mitgenommen, den Udo. Udo war 9 Jahre älter, dass sie den überhaupt noch auf der Jüngerschaftsschule genommen haben, war kurios, weil er war ja eigentlich schon, ne? Jenseits aus meiner Sicht. Wer von euch ist jetzt hier unter 25? Ah, okay. Okay, wer ist unter 30? Ah, da sind noch ein paar mehr. Okay, wer ist unter 40? Und du hast gar nicht aufgezeigt, also es kann jetzt gar nicht mehr passen. Okay. Okay, wenn, ihr kennt es, so weit weg. Und Udo, mit dem Udo kam ich in eine kleine Wohngemeinschaft rein. Der Raum 2,80 Meter breit und 3,90 Meter lang. Wirklich klein. Jüngerschaft, haben sie gesagt. Im Stockbett. Udo unten, ich oben. Weil ich war noch recht sportlich. Und der Udo, der war sowas von penibel und genau. Wenn man mit dem Auto gefahren ist, der hat wirklich bis, zack, genau auf dem Moment, 50, mehr nicht, 70, kannte ich so nicht. Ich war Motorradfahrer. Schnell runter, ja gut. Auf jeden Fall, der Udo war für mich eine totale Herausforderung. Aber irgendwie kam das dazu, dass ich gesagt habe, Udo, kommst du mit zu uns nach Hause? Und dann ist der Udo mitgekommen zu mir nach Hause und hat dann da bei uns am Esstisch gesessen. Ich habe 7 Geschwister, wir haben einen großen Esstisch. Und da saßen wir dann, waren aber meine Geschwister, ich bin nicht der Jüngste und nicht der Älteste, ich bin so in der hinteren Hälfte. Und dann saß ich da mit ihm und meine Eltern fingen an, den Udo zu fragen. Fromme Fragen, also Fragen, die ich gewünscht hätte, die hätten sie mir gestellt vorher. Aber dem Udo fragen sie. Und der Udo, früher hätte ich drüber gelacht, der Udo hat eine Hasenscharte gehabt, ja. Und früher hätte ich mich über solche Leute lustig gemacht, aber ich habe mit dem Udo gelernt, klarzukommen und ihn anzunehmen. Das war eine Herausforderung. Und der Udo, der hat meinen Eltern ganz schlicht das erzählt, was ich nicht habe erzählen können. Aber was ich euch erzählen möchte ist, in dieser Zeit habe ich etwas festgestellt, nämlich genau das. Ich habe auf der Jüngerschaftsschule, in den ganzen Seminaren, in den Predigten immer dazugelernt und wusste, was sich fromm gehört. Zu Hause aber, und da hat man ein Problem, zu Hause, da wollen sie das ja alles gar nicht, ne? Und da verhält man sich dann eher doch so wie, sie versuchen immer noch, du bist immer noch der Alte, bleib mal so und so, ne? Und das Neue wollen sie nicht annehmen, oftmals. Und dann hatte ich ein Problem, der Udo kannte mich ja so ganz fromm, von der Jüngerschaftsschule. Der kannte mich. Hey Detlef, hey, du bist bei uns voll derjenige, der mit im Team zieht und ja, wunderbar. Und jetzt hier, da eierst du so rum. Ha, das war ganz schön heftig. Ich kam mir vor, wie jemand hat von meiner Familie gesprochen, musste ich so antworten. Hat der Udo mit mir gesprochen, musste ich von der Seite. Ja? Immer springen hin und her. Bis mir das zu stressig wurde und dann habe ich eine Grundsatzentscheidung getroffen. Und habe gesagt, nix, egal, ob die das wollen oder nicht, ob sie es akzeptieren oder nicht. Und wenn du 7 Geschwister hast, kannst du ganz schön viel Gegenwind haben. Und die sind ganz schön drauf, du, sage ich dir. Ich kenne sie, ich war ja auch so. Oder schlimmer sogar. Und dann habe ich eine Grundsatzentscheidung getroffen, nicht so ganz wichtig. Ich habe gesagt, ich will ganz sein. So, wie ich gerade bin, so will ich auch sein. Ich will authentisch sein. Mein Glauben ganz leben. So, wie das Gott eben von uns möchte. Ganz. Mit allen Stärken, mit allen Schwächen. Und als ich das gemacht habe, da habe ich innerlich eine Befreiung erlebt. Und das war total genial. Ich bin von der Jüngerschaftsschule wieder zurück und bin in eine alte Firma reingekommen. Meine alte Firma, in der ich war, ich habe als Maurer gearbeitet gehabt, da hatte ich einen Kollegen, der hieß Migo. Und nachdem ich mich bekehrt hatte, hat ein Nachbar mir seinen Opel Manta geschenkt, wir haben ihn abgekauft als Winterauto. Und Opel Manta, wer kennt den Manta-Film? Ja, es war gerade so 3 Jahre danach ungefähr und der war froh, dass er los wurde und ich habe gesagt, ja, mir egal. Und dann habe ich den Opel Manta, das war ein alter, brauner, so rostbraun, vielleicht kennen die Älteren die Farbe noch, bisschen breiter mit dem Schiebedach für, yeah, jetzt 160, ne? Und breitere Reifen. Und mit dem bin ich gefahren. Aber an dem habe ich damals so viele Aufkleber drauf gehabt. 16 Stück groß hinten auf der Scheibe, die verdunkelt war. Lies die Bibel. Jesus ist die Zukunft. Und überall waren die Aufkleber. Und der Migo, der hat in der Zeit, wo ich da mit ihm gearbeitet habe, kaum ein freundliches Wort mit mir gesprochen. Wenn ich morgens zu dem kam, auf die Arbeit hatte und ich habe Guten Morgen gesagt, hat der Migo gesagt, halt die Fress. Das fühlt sich nicht gut an, ne? Wenn du sagst, tschüss, bis morgen, ach du Arsch, halt's Maul. So hat der wirklich anderthalb Jahre vorher ist er mit mir so umgegangen. Das war echt heftig. Und als ich dann wieder da war, mit dem Migo arbeiten musste, aber noch mehr in mir passiert war, konnte ich dem Migo ganz anders begegnen wie vorher. Da war ich noch nicht so weit, weil ich diese Grundsatzentscheidung noch nicht getroffen hatte. Vorher, ein Arbeitskollege, der war so knallhart, der hat über meinem Platz ein Plakat aufgehangen, nur keinen Streit vermeiden. Weißt du, so ein schönes Poster gab es da. Und ich komme da in die Baubude rein, nur keinen Streit vermeiden. Und wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich Konflikte nicht unbedingt scheue. Also provozieren kann. Und ja, mein altes Leben, mein altes Ich. Als ich dann aber mit dieser neuen Haltung da reinkam, dann hat sich was verändert gehabt. Ich bin da morgens gekommen und mein Chef hat gesagt, du gehst heute mit Migo auf die Baustelle. Erster Arbeitstag mit dem Migo. Ich dachte, okay. Aber der ist gerade ein LKW tanken, der kommt. Migo war eigentlich der Handlanger, ich war der Geselle. Der Migo kommt auf den Bauhof gefahren, steigt aus und ich, guten Morgen. Halt die Fress. Ich dachte, nein. Der und ich irgendwo in der Garage, im Hinterhof, irgendwo hinten, sollten wir sie ohne Kran aufbauen. Also viel miteinander arbeiten, viel miteinander unterwegs sein. Und ich sage euch eins, der Migo hat mich total herausgefordert. Nach den 3 Wochen sind wir dann in eine andere Kolonne gekommen, weil die Baustelle war fertig und wir sollten da mitarbeiten. Und wir kamen und hieß, geht, schafft ihr da mit. Und der Migo wäre jetzt frei gewesen, von diesem Arsch wegzukommen, den er überhaupt nicht leiden kann, von diesem Christenarsch, der überhaupt keine Ahnung vom Leben hat, der nicht weiß, was es heißt, dass man sich wirklich am Wochenende ständig die Birne zuknallt, dass man Drogen nimmt und dass man einfach sein ganzes Geld verprasst. Der hat doch keine Ahnung. Der ist so abgefahren mit seinem frommen Auto da. Und jetzt war er auf einer Bibelschule, furchtbar. Dann hieß es, okay, ich habe dann gefragt, was soll ich tun? Geh du da hinten hin. Was meint ihr, wer zu mir gekommen ist und wer die Gemeinschaft mit mir gesucht hat? Nach 3 Wochen, allein, mit der richtigen Haltung, plötzlich war der Migo bei mir. Ich denke, kann ich dir helfen? Der Migo war plötzlich wie mein persönlicher Handlanger. Das ist was, weißt du, wenn du in einer kleinen Firma bist und jemand dann nur sich an dich hält und nur dich bedient. Da hat sich was verändert gehabt. Plötzlich fing der Migo von sich an zu sagen, du, ich weiß auch nicht, irgendwie müssten die Menschen alle irgendwie anders werden. So kann das nicht sein. Plötzlich hat der Migo angefangen, mit mir über Dinge zu reden, wo er vorher nie geredet hat. Warum? Weil er jemand erlebt hat, der versucht hat, ganzheitlich zu sein. Nicht mehr ihm zu gefallen, sondern komplett einfach richtig zu sein, aber ohne Anklage, ohne ihm was reinzudrücken, sondern so, wie Gott es uns aufs Herz gelegt hat, in der Gesellschaft Salz und Licht zu sein. Und ich war begeistert. Das macht Gott. Jesus hat uns gesandt hinein in diese Welt, nicht, dass wir halblebig sind, sondern dass wir ganz sind, ganz. Und dann segnet er uns. Und dann heißt es, denn mit dem Herzen wird geglaubt, Römer 10, Vers 10. zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Mit dem Mund wird bekannt. Und im Römerbrief 1, Vers 16, da heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Denen, die noch draußen sind, heißt es eigentlich. Die Griechen waren die, die noch nicht dabei waren. Und es sind so viele Menschen, die noch nicht dabei sind, die noch nicht begreifen, um was es geht. Aber wie sollen sie es erfahren, heißt es da. Wie sollen sie es erfahren, wenn sie nicht die Predigt hören? Wenn sie nicht hören, dass es so ist. Und unser Leben kann eben diese Predigt sein. Vers 14, Römerbrief Kapitel 10, Vers 14, da heißt es, wie sollen sie nun den anrufen, den sie, ja, an den sie nicht geglaubt haben? Ach, da ist es ja. So, danke schön. Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nie gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Prediger? Und die Prediger, das sind wir. Unser Leben ist eine Predigt. Unser Lebensstil muss eine Predigt, darf und kann eine Predigt sein. Da brauchst du nicht eine theologische Ausbildung dafür, da brauchst du ein geheiltes Herz dafür und eine Entschiedenheit in deinem Herzen, mit ganzem Herzen Gott zu lieben. Und vielleicht ist es euch schon aufgefallen, mein Gesicht heute, wem ist es denn aufgefallen oder denkt ihr, alles wäre ein Schatten? Siehst du es immer noch nicht? Ah, jetzt hat er es gesehen. Leute, Gott sieht unser Herz, wie ihr mein Gesicht gerade sehen könnt. Gott sieht unser Herz, er sieht genau, ob du halblebig oder dreiviertel nur unterwegs bist oder ob du ihm ganz vertraust. Es geht nicht darum, wie groß dein Glaube ist, sondern dass er ganz ist. Aus kleinen Glauben kann Gott was Großes machen, wenn er ganz ist. Dieser Same von dem Senfkorn, der muss ganz sein. Und wenn er noch so winzig ist, aber wenn er ganz ist, dann funktioniert es. Geht nicht darum, wie viele Gaben du hast und wie besonders sie sind, sondern es geht darum, dass du mit deinen ganzen Gaben Gott vertraust und dass du dein ganzes Leben gibst. Und dann kann das den Unterschied machen. Dann macht das den Unterschied. Glaubt ihr das? Ich glaube das. Ich glaube, dass das Gott den Unterschied machen kann, wenn du dich ihm ganz hingibst, weil er macht das Entscheidende. Es gab mal, wer hat das gesagt, war das Rainer Bonke, der sagt mit den Nullen das Beispiel, ne? Ist, wenn wir als Null kommen und Jesus da vorne als Eins davor steht, dann wird aus der Eins, die wird wertvoller. Und je mehr Nullen hinten dran sind, und egal, wenn du denkst, ich bin die letzte Null hinten dran macht es nochmal wertvoller. Ist doch super, oder? Aber ganz muss es sein, nicht halblebig, nicht irgendwie so ein bisschen unentschieden, sondern ganz. Und dann kann uns Gott auch ganz gebrauchen. Und ganz heißt eben auch mit allen Stärken und mit allen Schwächen. Also ich muss bekennen, ich brauche Jesus jeden Tag, jede Woche, jeden Monat. Weil ich schaffe es nicht, jeden Tag perfekt zu leben. Ich schaffe es nicht, irgendwann mal einen Monat perfekt zu leben oder ein Jahr. Ich brauche Jesus immer. Ihr auch? Wir brauchen seine Gnade. Ist doch nichts Schlimmes, wenn wir versagen. Aber es ist schlimm, wenn wir nur halblebig sind. Und das ist der Unterschied. Wir können mit unserem ganzen Versagen kommen. Wir können mit dem kommen, wenn wir einknicken. Und wenn wir versagt haben, können wir kommen, Herr Jesus, vergib. Und dann passt das, was da steht. Er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit und vergibt uns jede Schuld. Das ist doch genial, oder? Ist das eine gute Botschaft?
Ja.
Aber die ist gekoppelt. Willst du Jesus ganz gehören? Willst du ihm ganz nachfolgen? Willst du Gott mit ganzem Herzen leben? Oder willst du es nur halblebig? Soll Jesus verherrlicht werden überall, wo du hingehst? Soll Jesus überall mitgehen dürfen? Oder denkst du, ja, hier muss ich aufpassen, dass ich nicht erkannt werde. Ich will inkognito bleiben als Christ. Ich kenne den Gedanken gut. Ich bin ja Pastor. Und wenn die Leute hören, dass ich Pastor bin, dann, mit Pastor kennst du ja auch, ne? Mit Pastoren spricht man anders. Das sind ja die Berufschristen, ne? Und die vergleicht man dann immer mit den anderen alles. Ich finde es immer genial, wenn ich irgendwo mithelfe beim Umzug oder so und die hinterher fragen die dann, ja, wer war denn das? Das ist unser Pastor gewesen. Was? Der kann ja anpacken. Wir als Christen brauchen uns nicht zu verstecken, weil Jesus hat etwas ganz Entscheidendes gesagt. Er sagt, wer mich vor dem Menschen bekennt, den bekenne ich vom Vater. Und was ist uns viel wichtiger, als dass die Menschen uns zujubeln? Dass der Vater uns bekennt, oder? Und da steckt noch eine ganze Predigt da drin, die wird dann der Graziano noch bringen, was das heißt, dass der Vater uns bekennt. Wenn er uns zur Seite steht, das ist genial.